Ja, die Verse, ihr habt schon gesehen, es sind einige. Ich lese es vor und lade ein, wer gerne möchte, dass er zur Ehre des Herrn, der hier ja durch mich in dem Fall redet, aufstehen mag. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Leboes mit dem Beinamen Thaddäus, Simon, der Kananiter, und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, auch nicht 2 Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, da erkundigt euch, wer es darin wert ist, und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es mit dem Friedensgruß. Und wenn das Haus es wert ist, so komme euer Friede über dasselbe. Ist es aber dessen nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Danke euch, könnt ihr euch wieder setzen. Himmlischer Vater, du bist der, heute auch wieder zu uns reden will, durch dein Wort, durch deinen Sohn, durch deinen Geist. Ich bitte dich, dass ich der sein kann, der das sagt, was du uns sagen willst. Und ja, dass du geehrt wirst, dass es in den Herzen von uns allen, die wir das hören, einfach eine Begegnung mit dir gibt und dadurch Veränderung. Mehr, dass wir dich mehr erkennen. Das bitte, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ich habe schon gesagt, unmittelbarer Zusammenhang und darum nur ein paar Gedanken zur Erinnerung. Jesus hat ja unermüdlich gearbeitet, Tag für Tag, verkündigt, geheilt, Dämonen ausgetrieben. Und das Motiv, das er gehabt hat, war Mitleid, war Liebe für diese Menschen, die da ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe. Aber, oder gerade da hat er dann an der Stelle die Jünger hineingenommen und zu ihnen gesagt: Bittet den Herrn der Ernte, bittet Gott, den Vater, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und das haben wir jetzt. Wir haben in der heutigen Stelle eine Gebetserhörung, weil ich bin sicher, dass die Jünger genau das auch getan haben. Und Jesus ruft jetzt die 12. Und er beauftragt sie mit etwas, das sie eigentlich nicht können. Sie können nicht das tun, was Jesus tut. Aber Jesus weiß das natürlich und gibt ihnen genau das, was sie dazu brauchen, nämlich Vollmacht, Kraft, die genau das ermöglicht, was sie tun sollen. Nämlich Kranke heilen, Dämonen austreiben, an anderen in den Parallelstellen, die es natürlich auch gibt, in Markus und in Lukas steht eben auch, dass sie auch Tote auferwecken sollen. Also eine wirklich große Kraft, die er ihnen da anvertraut. Und wenn wir jetzt die Liste der 12 anschauen, also wir schauen es hier nicht an, ich gehe relativ kurz durch, wir haben es vorher gelesen, da steht da Simon Petrus, genannt Petrus als Erster, also es ist eine Art Reihung da drinnen, eine Art Rangfolge und es gibt eine Verbindung immer von zwei Jüngern mit einem Und. Petrus und sein Bruder Andreas. In einer der Parallelstellen steht, dass er sie zwei und zwei aussandte. Also dieses Und deutet ganz offensichtlich hier an, dass sie immer paarweise dann ausgesandt wurden. Und offensichtlich in der Paarung, wie sie hier mit dem Und verbunden sind. Ich erwähne das nur, weil es dort ausdrücklich so drinnen steht. Gehe aber jetzt darauf nicht näher ein. Viel entscheidender für uns ist, dass diese Jünger, diese 12, die Vertrautesten waren von ihnen. Die hatten täglich unmittelbare persönliche Beziehung mit ihm, haben ihn erlebt, haben mit ihm gesprochen, haben von ihm gehört aus erster Hand, haben die Gleichnisse besonders erklärt bekommen, die anderen oder viele gar nicht verstanden haben. Also sie waren dem Herrn die Nächsten und er hat sie mit Namen gekannt. Und er hat vor allem auch um die Qualitäten von ihnen gewusst und die hat er ausgewählt. Und der Auftrag, den sie bekommen haben, der war präzise genug für die Jünger und auch wir können das ein bisschen nachvollziehen. Er hat sie in eine bestimmte Region gesandt und auch klar gesagt zur Abgrenzung dorthin nicht. Und er hat ihnen eine Botschaft gegeben. Der Alex hat schon in der Einleitung praktisch die Zusammenfassung gebracht, der Teile, die in den Parallelstellen auch drinnen stehen, was sie sagen sollten. Nämlich das, was Jesus gepredigt hat, was zuvor Johannes der Täufer als Botschaft gebracht hat. Das sollten auch die Jünger tun. Hier, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. In Markus eben verkündigten, man sollte Buße tun. Und im Lukas steht im Verkündigten das Evangelium und heilten und so weiter. Warum ist es hier ein Evangelium? Wir sprechen ja auch vom Evangelium. Einfach und kurz gesagt, das Evangelium ist ja eine frohe Botschaft. Das ist ja ein anderer Name dafür. Und für die Juden von damals war die Ankündigung, der Messias ist da, eine frohe Botschaft. Weil genau auf den haben sie seit Jahrhunderten gewartet. Und diese frohe Botschaft wurde durch Mächte gezeigt, die nur Gott tun kann, unterstrichen, bezeugt. Und das haben eben auch die Jünger gekonnt. Durch die Vollmacht. Sie konnten beglaubigt, sie konnten bezeugen, dass das, was sie hier sagen, von Gott kommt. Weil sie auch die Wunder tun konnten. Die Methodik, mit der sie vorgegangen sind, ja, sie mussten Klarheit bewahren. Das heißt, wenn sie geheilt haben, dann war das klar, es konnte nur im Namen Jesu Christi sein. Und dass auch die Botschaft nur von ihm kam und nicht von ihnen selber. Dass sie keine Belohnungen annahmen, dass sie nichts verlangten dafür. Sonst wäre dieses Geschenk Gottes, diese reine Gnade dieser Heilungen, einfach verzerrt worden. Und dann steht noch diese Stelle, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Ich sehe es als eine Prüfung des Vertrauens auf den Herrn, dass sie auch in der Hinsicht auf den Herrn vertrauen, dass er für ihre Grundversorgung, dass er sie versorgt damit durch Menschen, die sie dann aufnehmen in diesen Orten, wo sie hingehen. Weil eigentlich hat er sie losgeschickt mit dem, was sie am Leib hatten. sonst sollten sie nichts mithaben. Ist für uns ein bisschen schwer vorstellbar, nehme ich an. Ja, und wenn sie dorthin kommen, also ich gehe mal davon aus, dass sie die Methodik, die Jesus gewählt hat, auch verfolgt haben, weil das haben sie ja von ihm erlebt und gekannt. Jesus ist immer wieder auch, das ist uns berichtet, in die Synagoge gegangen und hat dort schon einmal Menschen getroffen. Und kaum hat er die ersten geheilt, sind sie scharenweise herbeigeeilt und später ist ihm dieser Ruf schon vorausgeeilt. Und so werden sie es auch hier gemacht haben, weil in der Synagoge ist eigentlich nicht nur am Schabbat Betrieb, sondern ja, eigentlich ist es ein Open House. Und sie können dort immer wieder Bewohner von diesem Ort oder dieser Stadt treffen. Und dort konnten sie immer warten, dass sie aufgenommen werden von irgendjemandem, damit sie dann bei diesen wohnen und diesen sollten sie eben auch diesen Frieden bringen, wünschen. Ein Frieden, der dort bleiben kann, je nachdem, wie die Gastgeber darauf reagieren, auf die Botschaft. Ja, und die, die ablehnend sind, da habe ich mich selber also mal gewundert beim Nachdenken darüber, was das heißt, was das für eine Striktheit und für eine Bedeutung hat. Ein vollmächtig durch bezeugtes, eine Botschaft, die Botschaft vom Herrn Jesus abzulehnen, von vornherein zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Ihr braucht gar nicht anfangen mit euren Heilungen, ihr braucht gar nicht nichts, wir wollen das nicht. Nämlich zum einen sollten sie das ihnen deutlich machen, durch dieses Zeichen, das damals durchaus üblich war, nämlich den Staub von ihren Füßen dort abzuschütteln als Zeichen gegen sie und als Zeichen des Gerichts damit, aber eben auch dazu sagen, dass es diesen schlimmer gehen wird als Sodom und Gomorra. Ich denke, jeder von uns kennt das irgendwie als Inbegriff, was da passiert ist. Und dass Gott sie bestraft hat wegen ihrer unfassbaren Gottlosigkeit und Abartigkeit. Und diesen Leuten hier wird es noch schlimmer gehen. Also offensichtlich gibt es eine Abstufung in der Hölle. Das hat mich ja sehr, sehr gewundert. Ja, und zu diesem letzten Vers, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, komme ich dann noch in den Parallelen. Gehen wir jetzt ein bisschen auf die Suche nach einer Antwort auf unsere Eingangsfrage, weil das ist eigentlich für uns entscheidend heute. Wir sind hier ja vor Pfingsten, klar, war erst nach der Auferstehung Jesu. Und die Jünger konnten eben glaubwürdig bezeugen, weil sie diese Vollmacht hatten, die sie aus sich selber nicht haben können. Weil sie im Vertrauen auf Gott losgezogen sind und es sich halt also mal gewagt haben, zwei an zwei, jemandem Heilung zuzusprechen im Namen Jesu. Und dann ist es tatsächlich passiert. Wir wissen natürlich jetzt nicht, weil darüber ist uns nichts berichtet, wie das jetzt direkt abgelaufen ist. Nur wie die Reaktion der Jünger war, das lesen wir ein bisschen, als sie zurückkamen. Ja, also womit verleihen wir uns heute unserer Verkündigung Glaubwürdigkeit? Die Antwort ist einmal vorerst gar nicht. Wir können das ja nicht. Also wir aus uns können das überhaupt nicht. Es kann nur Gott. Es kann nur durch ihn, sprich durch den Geist, der in uns wohnt. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, weil ich brauche, bevor ich weitermache, eine Begriffsbestimmung. Nämlich, ich verwende jetzt den Begriff Jünger Jesu öfter und sage ausdrücklich dazu, das sind jetzt die Frauen immer auch mit eingeschlossen. Ich sage jetzt nicht immer alles doppelt. Und das Kennzeichen von diesen Jüngern Jesu, die will ich jetzt einfach ein bisschen so exemplarisch klarstellen, damit wir alle wissen, wovon wir reden. Jünger Jesu glauben an Jesus als ihren Herrn, als an diesen menschgewordenen Gottes Sohn, der damals das getan hat, ans Kreuz gegangen ist, und sein Blut vergossen hat als einen neuen Bund. Als Sühne für unsere Sünden ist er gestorben und für unsere. Er hat keine gehabt. Er, der Gottessohn, und ist dann auferstanden am dritten Tag und zurückgekehrt zum Vater. Aber durch diesen Glauben an ihn haben die Jünger Jesu eine Fülle von Geschenken vom Vater bekommen, sind hineingenommen in seine Familie. Alles das aber braucht das, was der Alex eingangs schon gesagt hat, was Jesus ja auch immer wieder gepredigt hat. Es braucht eine Umkehr von dem bisherigen Weg ohne Gott. Es braucht ein neues Wesen. Es braucht einmal die Erkenntnis bei uns und es braucht das Geschenk des Glaubens und das Geschenk des neuen Herzens, das Gott gerne dem gibt, der genau diese Umkehr bereit ist zu vollziehen. Also solche sind es, wenn ich von Jüngern Jesu spreche. Ja, eine weitere, jetzt ein kleiner Vergleich einfach wieder. Die Jünger waren täglich intensiv in Beziehung, habe ich schon gesagt. Sie gingen mit ihm, aßen mit ihm, sprachen mit ihm. Ja, sie haben ihn erlebt, ganz praktisch. Wir heute sehen Jesus nicht, aber wir wissen, dass er unter uns ist. Ganz bestimmt, er hat es verheißen. Im Aussendungsbefehl, den wir auch, denke ich, alle kennen, die wir als Jünger Jesu hier sind, hat er ja zu solchen gesprochen, die seinen Geist haben. Und ja, dadurch sind wir auch sozusagen in der Lage, Jesus, auch wenn wir ihn nicht sehen, zu erleben. Durch sein Wort, seinen Geist und vor allem auch durch die Geschwister, durch diese Jünger Jesu, wenn wir uns über ihn, mit ihm, gemeinsam mit ihm, wie heute in der Versammlung, ihm zur Ehre hier sind und auf ihn hören, ihm zusingen, zu ihm bitten. Ja, Beziehung pflegen, und das wird später noch ein Thema sein, deswegen will ich es hier ganz also betonen, Beziehung mit Jesus pflegen wir täglich, indem wir auf ihn hören, sprich auf sein Wort, hinschauen, wirklich lesen und hören wollen, was er sagt, mit ihm drüber reden im Gebet und ja, über ihn sprechen. Ja, wir Jünger Jesu kennen seinen Auftrag. Und wie können wir sie beglaubigen? Diese Aufträge, diesen Sendungsbefehl, diese Aufträge, die jeder von uns in spezieller Weise vielleicht bekommt in seiner Zeit mit dem Herrn. Wie können wir das tun? Jesu Motiv, und jetzt komme ich zu ein bisschen dem Kern nahe, Jesu Motiv für diese Aktion damals war Mitleid mit den Verlorenen, war Liebe zu ihnen. Und das war der Grund überhaupt, warum Jesus kam in diese Welt, die er mit ihm überhaupt nichts anfangen konnte, mal vorerst, die völlig finster war, völlig ohne Licht, das er selbst ja ist, das Licht der Welt, voller verlorener Geschöpfe des Schöpfers. Und wir lesen eben in Johannes 3,16, und wir kennen die Stelle, denke ich, alle sehr gut, aber worauf es mir ankommt, ist, Gott hat die Welt geliebt, und zwar so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Es ist Liebe des Allerhöchsten zu uns, die wir eigentlich von ihm nichts wissen wollten. Das Motiv ist entscheidend, und der aussendet, der Vollmacht gibt, ist entscheidend. Und was hat das jetzt damit zu tun mit uns? Mit uns, mit der Frage, wie wir beglaubigt, wie wir vollmächtig unsere Aufträge für den Herrn ausführen können. Ja, der Bezug ist sein neues Gebot. Er selber nennt es so, das neue Gebot. In Johannes 13, 34 lesen wir, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also, das ist, denke ich, etwas, was wir alle anstreben, aber woran wir unser Leben lang arbeiten werden. Jetzt lesen wir aber den nächsten Vers weiter, weil jetzt kommen wir zu unserer Antwort noch näher dran. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich denke, das ist der Kern heute. Wir sind für jedermann, für alle Menschen erkennbar als Jünger Jesu, wenn wir Liebe untereinander haben. Die Jünger damals in dieser Aussendung waren erkennbar als Jünger Jesu, als Jünger des Messias, weil sie diese Wunder tun konnten, weil sie Kranke heilen konnten, weil sie bis hin zu Toten auferwecken konnten, Dämonen austreiben konnten. Alles Dinge, die nur Gott tun kann. Und hier haben wir ein Geschenk von Gott, das, wenn wir es annehmen, in uns wirksam wird und uns erkennbar macht als solche, die von Gott ausgesandt sind. So wie die Jünger damals erkennbar waren an ihrer Vollmacht, so sind wir erkennbar für jedermann. Nicht nur irgendwie da ein bisschen und dort vielleicht bei dem oder dem, sondern bei jedem. Wenn wir Liebe untereinander haben. Es ist eindeutig, das Erkennungszeichen. Wir können vollmächtig predigen. Wir können alles tun. Wir können, ich komme noch dazu, ich bringe noch kurz die Stelle dann aus 1. Korinther 13. Aber entscheidend ist das, Liebe untereinander zu haben. Jetzt habe ich nicht weitergeschaltet, gell? Und schauen wir noch einmal ein bisschen mehr drauf, weil diese Liebe ist so entscheidend. Wir wissen, dass wir sie nicht aus uns haben. Die Jünger konnten das auch nicht aus sich heraus. Sie mussten die Vollmacht von Gott bekommen, die Kraft von Jesus bekommen. Und hier soll uns bewusst werden, heute ein bisschen mehr wieder, es ist alles nur eine Erinnerung, wir kennen das ja schon, dass die Liebe von Gott nichts ist, was wir kriegen und dann haben wir es und dann passt schon so. Es ist keine Lagerware, wie ich sie nenne. Die Liebe Gottes in uns, dieses mächtige Kennzeichen, dass wir zu ihm gehören, für alle Menschen, ist nur dann wirksam, wenn wir einander lieben, wenn wir in dieser Beziehungsdimension leben, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir einander ertragen, wenn wir füreinander da sind im Gebet, ganz praktisch mit Hilfeleistungen, wenn wir einander vergeben, Tag für Tag neu, wenn wir, ja, ich komme da noch einmal drauf zurück. Also, das, was dabei aber auch wichtig ist, ist, dass wenn wir uns darin üben, dass wir die Beziehung vertiefen, aber nicht nur die Beziehung zueinander, wenn ich mich in Liebe dem einen, dem anderen von uns zuwende oder dem Nächsten, der den Herrn nicht kennt, sondern es ist einfach ein Vertiefen der Beziehung zum Herrn, weil wenn ich nämlich dich liebe oder dich oder wen auch immer ich liebe, ganz konkret den Nächsten, dann liebe ich Gott darin. Das ist der Ausdruck meiner Liebe zu Gott, wenn ich den Nächsten liebe. Ich wachse da drinnen regelrecht. Ah, der Text hat sich ein bisschen... Ja, wir haben heute ein Problem mit der Schriftart gehabt. Man sieht es vielleicht. Also ansonsten formatiere ich nicht so ausufernd. Ja, Eigentlich aus einem Gespräch mit einem Bruder von der vergangenen Woche ist mir dann die Stelle untergekommen. Oder dieses Thema, dieser Punkt untergekommen. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, worum es geht. Es geht darum, wie entscheidend unsere Liebe ist. Die praktisch gelebte Beziehung zueinander. Dass das nichts ist, was man halt auch, ja okay, das machen wir halt auch. Und da bemühen wir uns eh und so weiter. Sondern in der Offenbarung gibt es ja diese Sendschreiben an die Gemeinden. Und verschiedene. Und das erste Sendschreiben, das an Ephesus geht, da lesen wir das. Also eine Anerkennung Gottes, wie klasse oder wie gut die Gemeinde sich bemüht. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Also, ja, klingt eigentlich positiv, würde ich sagen. Und jetzt kommt die Fortsetzung, aber ich habe gegen dich, sagt Jesus, dieser Gemeinde, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Zum einen, es ist eine sehr ernste Sache. Zum anderen, Jünger des Herrn, die erste Liebe verlassen und würden dort bleiben wollen, also nicht mehr zum Herrn irgendwie mit ihm näher in Beziehung treten, da weiß der Herr, was ist, aber wir wissen von ihm, dass wir deswegen nicht verloren gehen, sondern dass wir ohne Lohn sozusagen gerade noch irgendwie gerettet werden. Aber darum geht es hier nicht. Es ist ja nicht das Ziel, warum Gott seine Liebe uns so gezeigt hat, dass er seinen Sohn ans Kreuz schickt, damit wir uns dann denken, ah ja, passt schon. Sondern diese erste Liebe, von der hier die Rede ist, die ist es, auf die es ankommt. Weil wenn wir sie nicht haben, brauchen wir das, was wir auch eingangs gehört haben. Wir müssen Buße tun. Das war mir nicht so bewusst. Wenn ich das lese, denke ich mir, ah ja, genau. Das ist, also Gott ist es damit sehr ernst, weil das ist, wir wissen ja, im ersten Gebot haben wir ja genau das schon. Und das ist das Wichtigste, das können wir auch nachlesen, an anderen Stellen im Neuen Testament. Wie sich diese Liebe anfühlt, diese erste, das wissen alle, die zum Herrn gefunden haben und wie sich das damals angefühlt hat. Eine Begeisterung, eine Freude, ja, ich habe es hier berstende Liebe genannt, der ersten Hinwendung. Weil wir eben keine Routine hatten und keine sonstigen Dinge, die uns abgelenkt hätten, sondern der Herr war vor uns und der ist wichtig. Den haben wir jetzt erkannt und wir können uns darüber freuen. Und ja, genau das ist aber das, die Haltung, wie die Haltung eines Neugeborenen, eines kleinen Kindes, das sich an die Eltern hängt, an den Vater, an die Mutter hängt und nur darauf vertraut, dass er oder sie das alles erledigt, worum es wirklich geht. Ja, und ich weiß auch, dass ich immer wieder Buße brauche, weil ich auch immer wieder in vielen Dingen, ja, Dinge tue, die ich halt tue. Aber dass ich ein Diener des Herrn bin, dessen bin ich mir gar nicht bewusst. Und wenn ich die Liebe zu den Geschwistern, die Liebe in der Familie, die Liebe zu dem Nächsten, meinem Nachbarn, wenn ich das nicht lebe, weil ich den Herrn auch darum bitte, dass er mir diese Liebe für diesen Menschen schenkt, dass ich sie dann auch erlebe, weil ich mich in die Beziehung hineinwage. Ja, das braucht Buße, weil genau das ist es, was das Herz des Herrn erfreut und wodurch ich wirklich unbeschwert in die Arme des Vaters laufen kann. Ja, die Liebe, von der wir reden, denke mir immer wieder, ja, irgendwie, die habe ich ja eh. Ne? Also Gott gibt sie mir ja. Aber sie ist nur dann bei mir wirksam, wenn ich genauso lebe, wie sie steht. Und ich weiß, dass ich das nur sehr partiell kann. Nämlich in 1. Korinther 13, 4, 7, Schauen wir es uns konkret an, ich lese es vor. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und wenn man dann weiterliest, sieht man, dass man ohne die Liebe, was immer wir tun, ohne diese Liebe, sind wir nichts. Ist es vor Gott, ja, der Wert sozusagen liegt in der lebendigen Beziehung der ersten Liebe. Und diese Liebe zueinander ist das untrügliche Kennzeichen. Und das ist auch die Antwort darauf. Wir, wenn wir das Wort weitersagen, können das Wort vollmächtig verkündigen. Aber wir werden dann erkannt als Gesandte, als Diener Gottes, als Jünger Christi, Jünger Jesu, wenn wir diese Liebe zueinander leben. Ganz praktisch, jeden Tag. Und jeden Tag neu, weil wir wissen, dass es uns schwerfällt, weil wir wissen, dass wir immer wieder auch zum Herrn müssen, um Vergebung bitten. Aufeinander zugehen müssen und um Vergebung bitten. Aber ohne das betrüben wir den Geist in uns und ist diese Liebe so nicht sichtbar? Weil wir, wenn wir unversöhnlich sind zum Beispiel, können wir diese Liebe nicht leben. Es geht nicht. Weil die Beziehung mit Gott getrübt ist. Weil wir als Kinder dann trotzig sind und in der Ecke schmollen. Und da gibt es keine unbeschwerte Beziehung natürlich. Und auch nicht zueinander, schon gar nicht zu dem gegenüber man, gegen dem gegenüber man vielleicht unversöhnlich ist. Ja, und jetzt komme ich noch zu den beiden, also zu diesem letzten Vers 16, in Bezug auf uns, mit dem Blick auf uns. Die Auswirkung, wenn wir klar erkennbar sind, so wie wir jetzt gesagt haben, wenn wir an der Liebe zueinander erkennbar sind, wenn wir das Wort vollmächtig weitersagen, wenn wir uns hinaustrauen, wenn wir uns jeden Tag neu auf den Herrn ausrichten, weil wir auf ihn hören in seinem Wort, weil wir mit ihm darüber reden, weil wir von ihm wissen wollen, was ist dran für mich persönlich, was ist dran für uns als Geschwister, für meinen Nächsten, dann können wir uns mitfreuen, wenn jemand das Wort aufnimmt und wenn jemand umkehrt und zum Herrn findet. Es gibt, also wir wissen ja, dass es dann ein Fest im Himmel gibt. Es ist ein großartiges Ereignis, über das man sich gar nicht genug freuen kann. Und wir als Erntearbeiter dürfen uns mitfreuen. Aber, und das ist jetzt die Stelle dort, wir wissen, es ist der erste Vers, der Vers 16, ist der Beginn einer Reihe von Warnungen an die Jünger, was alles kommen wird an Ablehnung, an Problemen. Und hier ist es ein Aufruf zu sagen, schau her, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe, also ein sehr drastisches Bild, würde ich sagen. Aber was heißt das für uns? Wenn ich klug sein soll, wie die Schlange und ohne falsch, wie die Tauben, dann heißt das für uns, wenn ich das jetzt aus dem Zusammenhang sehe, wenn wir Verkündigung weitergeben, wenn wir die Botschaft weitergeben und wir werden abgelehnt. Also wirklich vehement abgelehnt. Nicht so, ah, das könnte sein, habe es ein bisschen interessiert, sondern wirklich, ich will davon nichts wissen. Oder wir werden gar verfolgt. Dann ist es klug zu sagen, okay, dann lasse ich es, dann gehe ich. Jesus hat es auch nicht anders gemacht. Wenn sie Jesus abgelehnt haben, dann ist er gegangen. Aus Nazareth zum Beispiel. Und nachdem er da in der Synagoge diese Lesung gemacht hat aus Jesaja und sich selber als Erfüllung dieser Stelle gezeigt hat. Und wenn aber jetzt, und das ist, denke ich, heute die viel größere Herausforderung und deswegen auch die Frage, wie sind wir ohne falsch wie die Tauben? Wer sind die Wölfe hier? Die Schafe sind wir, das wissen wir, wir sind ausgesendet. Aber die Wölfe sind die, die falsche Lehren verbreiten. Also nicht sich einmal irren und dann draufkommen, ah, das ist ja falsch, sondern die konsequent die Lehre anpassen an ihre Sicht, an die Sicht des Zeitgeistes und damit ganze Gemeinden vereinnahmen, vom Herrn wegführen. Ganze, also Irrlehren gibt es ja angekündigterweise vom Herrn und auch in der Folge von den Jüngern immer wieder davor gewarnt und darauf hingewiesen, gibt es die können wir gar nicht, glaube ich, zählen, aber durch den Geist Gottes, den wir, die Jünger Jesu, bekommen haben und haben, können wir prüfend an seinem Wort und uns auch austauschend als Jünger auch feststellen und müssen es auch. Wir sind dazu aufgerufen, zu schauen, ist diese Lehre vom Herrn oder nicht. Und wenn sie es nicht ist, dann liegt es an uns, es klar anzusprechen. Also das heißt mutig sein, weil meistens ist es eine Situation mit viel Druck. Und wenn man dann abgelehnt wird, dann haben wir auch in der Schrift einen Art Modus, wie wir vorgehen sollen. Wenn es in der Gemeinde ist, wo Jünger dem Herrn treu nachfolgen und andere ihr Lehren verbreiten, dann wissen wir, wie wir vorgehen müssen. Auch hier haben wir vom Herrn Anleitung, auch hier wissen wir. Aber es liegt an uns, mutig zu sein im Glauben und aus derselben Motivation zu handeln, die auch Jesus hat, hatte und hat. Nämlich die Liebe zueinander. Die Liebe zu den Verlorenen, die ist es, die ihn angetrieben hat. Die ist es, die ihn dazu gebracht hat, mit dem Vater in Einheit auszumachen und zu sagen, ich gehe, ich werde aus meiner ewigen Situation der Herrlichkeit heraus, aus meiner Position werde ich Mensch. Und schau, dass ich die Rettung für möglichst viele Menschen bringe. Die Antwort heute habe ich jetzt so formuliert, aber ich denke, ihr habt eure eigene Formulierung dafür. Indem ich dabei als Liebender erkannt werde, der den Nächsten so liebt, wie unser Herr und Erlöser Jesus Christus mich liebt, dich liebt. So verkündigen wir das Evangelium glaubwürdig, so ist unser Leben schon eine Verkündigung, weil wir erkannt werden als seine Jünger. Amen. Ja, Herr Jesus, danke, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du auch ans Kreuz gegangen bist, dass du auch heute unter uns bist, dass durch deinen Geist du in uns bist, dass wir das wissen dürfen, weil du es uns in deinem Wort durch deinen Geist sagst, aufschließt und unsere Herzen veränderst. Das bitte ich dich, dass das auch weiterhin geschieht, weil du dieses Wort weiterwirken lässt in den Herzen von uns allen. Danke in Jesu Namen. Amen.